Ja, jetzt ist die Situation, wo ja einige Leute noch in der Isolation sind. Einmal jetzt Leute, die ich kenne, da auch von der Gemeinde, ich glaube, der letzte Tag. Andere haben Quarantäne gehabt. Es ist so ein bisschen näher gekommen, das alles, noch mal ein Stückchen. Und ich habe so gemerkt, hey, wie ist das eigentlich, wenn man nicht zusammen sein kann? Manchmal ist es ja so, dass wir ganz froh sind, wenn wir mal in Ruhe gelassen werden. Geht dir das auch so? Also ich bin ein Mensch, ich kann gerne mal einfach nichts. Und manchmal ist das ein bisschen schwierig, oder? Meine Frau hat dann früher gesagt, komm, wir gehen die und die Person besuchen oder die. Und ich habe gedacht, ah nein, ich möchte einfach mal Ruhe haben. Mal nicht schwätzen. Mal nicht immer lächeln. Mal einfach die Füße auf den Tisch heben und gut sein lassen. Letztens hatten wir Besuch gehabt und habe die Füße auf den Tisch gekommen und gesagt, ja, komm, du bist da daheim, kannst die Füße oben lassen. Ja, daheim sein ist einfach auch etwas Schönes, aber ich bin ja nicht allein daheim. Allein sein ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ist nochmal eine ganz andere Situation. Wenn man so isoliert ist, dann spürt man etwas von dem, dass man irgendwie wie so ein bisschen vom Leben abgeschlossen ist. Und natürlich kann man FaceTime, Skype, Teams, was der Gucken alles sonst machen. Aber es ist ja nicht das Gleiche. Es ist ja nicht das Gleiche, ob man einem Menschen gegenüber sitzt oder ob man irgendwo am Hören hat oder auf dem Handy sieht. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, dass Menschen isolieren eine Foltermethode ist. Menschen isolieren, abschotten, das quält sie, das plagt sie, das vertragen die wenigsten Menschen wirklich gut. Darum habe ich gefragt, ja, warum sind wir eigentlich zusammen? Und warum gerade so? Wenn ich relativ frisch im Glauben war und so die erste Kishona-Gemeinde kennengelernt habe, nacheinander gemeint, habe ich so gemerkt, ja, das sind ja Leute, mit denen habe ich so überhaupt nichts zu tun. Aber gerade überhaupt nichts. Einfach weil sie ganz anders gewesen sind. So ein Paradebeispiel war der Leiter von der Raiffeisenkasse gewesen, oder so ein älterer, gut situierter Mensch mit guten Manieren. Und dann ich einfach ein Flegel. Man kann es nicht anders sagen. Nicht richtig sozialisiert worden in meiner Kindheit, weil wir auch ein bisschen abseits gewohnt haben, oder? So ein bisschen für uns. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo wir eine Aktion gemacht haben, Jesus in jedes Haus, Aktion Neues Leben hat das geheissen. Und was kennt das noch jemand? Aktion Neues, okay. Ja, genau. Dann haben wir so Büchli verteilt und so. Und dann haben wir, Katharina und ich, und ich glaube noch ein Ehepaar, haben da angefangen, ich weiß gar nicht genau, wir haben einfach gesagt, in der Gemeinde, wir machen jetzt das. Und wir wären froh, es würden die Leute kommen, auch zum Betten. Und dann ist am ersten Abend ist niemand gekommen, da sind wir halt einfach allein gewesen und haben gebetet und haben telefoniert und haben dann die Büchli vorbeigebracht. Und am zweiten Abend ist der Bankdirektor, wollte ich sagen, nein, der Raiffeisenkassen-Filialleiter gekommen, ist natürlich dort mal im Dorf schon noch jemand gewesen. Und hat dann gesagt, ja, eigentlich hat seine Frau ja Angst vor Hunden, wir hatten dort noch so einen grossen schwarzen Schäferhund gehabt. Eigentlich hat seine Frau ja Angst vor Hunden und sie hat eigentlich nicht kommen wollen, aber dann hat sie gedacht, man kann ja die Jungen nicht einfach strampeln lassen, wenn sie das Evangelium verkünden wollen und daheim hocken. Und dann ist er gekommen mit seiner Frau zusammen und hat gebetet, denn ich habe dort richtig gelernt beten. Weißt du, er hat mit Händen und Füßen gebetet, Herr, du musst jetzt. Und er hat gemerkt, man kann noch ganz anders beten als einfach nur, ja, Jesus, ich bin ein Lieber und du hast mich auch lieb und alles ist gut. Richtig gekämpft im Glauben. Und das hat uns so zusammengebracht, über alle Grenzen hinweg, die wir hatten. Wir sind zusammen, letztendlich, weil Jesus Christus uns zusammengefügt hat. In dem Text heisst es, wer keinen Flyer hat, kann auch gern den QR-Code. Dort hat es einen Link auf unsere Homepage, wo im Download auch der Flyer ist. Ihr könnt den Text nachlesen, wenn das später nochmal wenn ich durch den Kopf gehen lassen oder auch jetzt mitlesen wollt. Wenn ihr so ein bisschen bei Sonntag ein bisschen links gehen und ein Ziel runter, dann steht dort, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ich weiss nicht, ob euch das schon mal so aufgefallen ist, was da steht. Da heisst nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ist doch so völlig schräg. Anders, als wir das in unseren Köpfen haben. Wir haben doch in unseren Köpfen, ich habe mich für Jesus entschieden. Und dann ist unser Anspruch auch an die Menschen oder unser Aufruf an die Menschen, du musst dich jetzt für Jesus entscheiden. Sonst. Da steht es ganz anders. Da steht es, dass Jesus uns gewählt hat. Und das verbindet uns. Nicht ihr habt gewählt, sondern ich habe gewählt. Ich habe gesagt, du bist erste Wahl. Wenn ich manchmal so im Internetjob Musik oder Thomann, so Gitarren anschaue oder andere Sachen, dann steht dann manchmal B-Stock. Ich weiss nicht, ob man das Englisch anders aussprechen muss. Habt ihr auch schon gesehen, so etwas B-Stock? Und es ist gerade völlig klar, was ist. Es ist zweite Wahl oder es ist etwas, wo eine Retour war, wo sie wieder auffrischt haben, wieder verkauft. Und es ist meistens ein paar Franken günstiger als das andere. Und da haben wir überlegt, nein, wir sind nicht B-Stock, wir sind nicht zweite Wahl, wir sind nicht zweite Schublade, wir sind nicht die, die einfach noch übrig sind und haben mal die genommen. Wie früher, oder? Wenn man auf dem Schulplatz war und man eine Gruppe gemacht und am Schluss sind zwei vorig geblieben. Ach komm, nimmst du den, dann nehme ich den. Um eine gute Jutti-Mannschaft zusammenzubringen. Nicht so. Sondern Jesus hat uns angeschaut und gesagt, dich will ich. Du bist meine erste Wahl. Du bist die, die ich erwählt habe, weil ich dich dabei haben will. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wisst ihr, das Tollste an dieser Aussage oder an dem Gedanken von Jesus ist eigentlich, was das uns bringt. Wenn Jesus gewählt hat und Jesus als der, der uns kennt, das heisst, an einer Stelle wisse, was in unseren Herzen ist, wir müssen ihm nicht erklären, was wir für Typen sind. Wenn Jesus uns wählt, obwohl er weiss, was wir, wer wir sind, wenn Jesus uns wählt, obwohl er unsere Schwächen kennt, dann können wir wissen, seine Wahl ist wohl überlegt. Denn er ist Gottes Sohn. Wenn Jesus uns wählt, heisst das auch, dass wir wie eine Gewissheit können haben in unserem Leben. Seine Wahl, die reut ihn nicht. Seine Wahl, die bleibt bestehen. Wir können manchmal, wenn es um unsere Wahl geht, oder ein bisschen schwanken, ein bisschen hin und her. Aber wenn Jesus wählt, dann ist er überzeugt, dass er einen Plan mit uns auch durchziehen kann und umsetzen kann. Ich weiss nicht, ob ihr das wisst, wie das früher war, wenn ich Krishona abgeschlossen haben, da sind wir so in einen grossen, also bevor sie abgeschlossen haben, so am Schluss sind wir so in einen grossen Raum hineingerufen worden, vielleicht halb so gross wie der etwa. Rundum sind etwa 30 Leute gehockt, so alle an Tisch, oder? Das sogenannte Komitee, das hat dort noch den Verein ausgemacht. Und dann ist gesagt worden, Bruder Gauss, Interlaken. Bruder so und so dort hin. Bruder Finkbeiner, Genf. Und dann Bruder Kirchhofer, Hinwil. Und dann bin ich heimgegangen und habe geschaut, wo Hinwil ist. Und dann bin ich froh, dass es im Raum Zürich ist. Und wenn man das einmal so ein bisschen erzählt hat, haben die Leute gesagt, ja, was hast du nicht können wählen, wo du hinwollst? Nein, ich habe nicht können wählen, wo ich hier wähle. Dort hin, ich habe mich verpflichtet, oder? Studium gratis, dafür zwei Jahre abdienen am Schluss. Das war so der Deal gewesen. Nein, wir konnten nicht wählen. Und ich habe mir dann manchmal überlegt, ja, was ist denn besser, oder? Ich bin dann nachher in die FG gegangen und dort war ein grosses Wahlprozedere gewesen, oder? Mit ein paar Mal hingehen, mit denen schwätzen, mit denen schwätzen, mit denen schwätzen. Irgendwann einmal immer so ein Pastorenwahlkomitee hocken und dann sagt jemand, ja, ich bin im Fall Stilberaterin. Und dann dachte ich, oh, bin ich echt gut angelegt. Dann habe ich gemerkt, oh nein, sie ist ja Stillberaterin, was nicht so richtig gehört. Und all das, und habe mir überlegt, ja, was ist jetzt besser? Ist es besser, wenn man einfach zack, neu mit angestellt wird, wo nicht meine Wahl ist, oder ist es besser, wenn man selber wählen kann? Wir sind uns heute gewöhnt, dass wir immer alles selber wählen können. Aber wisst ihr, das Problem beim selber wählen ist, dass wir immer uns immer überlegen müssen, ist das die richtige Wahl? Habe ich richtig gehört? Habe ich richtig entschieden? Und wenn es dann mal richtig schwierig, deftig und heftig wird, dann denkt man, vielleicht habe ich es doch falsch gehört, vielleicht habe ich es doch nicht so richtig verstanden. Und beim alten System haben wir einfach gewusst, die gescheiden Mann und Frischona, die haben gebetet, also so habe ich das trotzdem noch geglaubt. Die haben gebetet und der Geist Gottes ist über sie gekommen und sie haben eine Vision für mein Leben und haben gesagt, Bruder Kirchhofer, in Wil, das ist der Ort für dich. Und ich habe nicht müssen studieren. Und ich habe nicht müssen zweifeln. Ich habe nur müssen gehen. Was ist besser? Ich kann es bis heute nicht sagen, wirklich. Was ich aber weiss, ist, dass Gottes Wahl für mich, dass er mich gewählt hat, viel besser ist, als wenn ich es entschieden hätte. Weil durch das, dass Gott seine Hand auf mich gehabt und gesagt, André, dich will ich, weiss ich, seine Wahl wird bestehen bleiben in alle Ewigkeit. Mein Herz schwankt manchmal. Und manchmal bin ich auch unsicher bei den Sachen, wo ich schon sicher gewesen bin. Und weiss plötzlich nicht mehr so recht, habe ich es wirklich richtig verstanden? Gottes Wahl schwankt nicht. Es gibt eine grosse Ruhe und eine grosse Gewissheit in meinem Leben. Wir sind und wir gehören zusammen, weil wir erwählt sind. Ich kann übrigens das auch geschrieben. Ich weiss, dass das viel wüster ist, aber da haben wir richtig Mühe gegeben. Einfach nicht, dass ihr denkt, wieso ist das so wüst? Ich bin jetzt auch gerade erstaunt. Ich kann eigentlich meinem ganzen Mühe geben. Ist gleich. Auf jeden Fall hat es aber auch noch eine Nebenfolge. Wenn du gewählt bist und nicht selber entschieden hast, dann ist ja auch der oder die neben dir gewählt und du hast nicht selber entschieden. Und ich rede jetzt nicht über deine Frau oder deinen Mann, also da hast du hoffentlich selber gewählt, he? Sondern ich meine unsere Glaubensgeschwisterte. Dann sind wir zusammengestellt als Menschen, die Gott zusammengestellt hat, die Gott miteinander verbunden hat. Dann sind wir Menschen, die als Gemeinde Jesu Wahl sind. Nicht nur einzeln, persönlich. Und vielleicht hilft uns das manchmal auch, so ein bisschen die Spässigkeit vom Nächsten besser zu ertragen. Weil wir wissen, ihn hat Gott auch rausgepflückt und ihn hat oder sie hat er auch wählen. Er ist auch jemand, der in Gottes Plan gegriffen ist und angepflockt ist ins Reich Gottes hinein. Und wenn nur das kannst mitnehmen morgen, wenn nur das kannst verstehen, dass wenn Zweifel in deinem Leben aufkommen, verhebt das alles. Kann ich durchheben bis ans Ende? Kann ich auch heben, wenn es hart wird, wenn irgendwie Krisen, Schwierigkeiten, vielleicht sogar Verfolgung mal kommt oder gesundheitliche Probleme, wo man den Glauben irgendwie angreift, anknabbert, dann sollst du wissen, Gott hat gewählt. Durch Jesus Christus bist du ein Erwählter Gottes und nichts kann dich aus seiner Hand reissen. Das ist der grosse Trost vom Erwähltsein und nicht selber wählen. Das Zweite, wir sind Eingeweihte. Eingeweihte, ein wunderbares Wort. Es geht gar nicht auf. Ich muss da ein Ein machen, genau. So. Eingeweiht. Wir sind eingeweiht. Wir sind, wenn ihr das Detail da anschaut, geweiht. Wie kann man das in unserer Sprache sagen, oder? Wir dürfen das heute, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich habe dich eingeweiht in etwas. Sagt das, braucht das noch jemand in seinem Alltag? Jemandem ein Geheimnis verraten. Liebe Freunde, wir sind Geheimnisträger Gottes. Ist doch wunderbar. Wir sind Geheimnisträger Gottes. Gott hat uns ins Geheimnis von seinem Plan eingeführt. An vielen Stellen im Neuen Testament, vor allem beim Apostel Paulus, steht das amig. Wir haben das Geheimnis, uns ist das Geheimnis Gottes offenbart worden. Das Mysterium Gottes offenbart worden. Das Geheimnis Gottes ist, dass er hat wollen, Menschen zu sich bringen, die nichts dazu tun können, die nichts beitragen können. Das Geheimnis Gottes ist, dass man nicht eine richtige Abstammung haben muss, dass man nicht irgendwie aus einer richtigen Ecke kommen muss, dass man nicht eine richtige Leistung haben oder bringen muss, um gerettet zu werden, sondern dass Gnade stärker ist als alles, was wir bringen könnten. Und darum hat Jesus so unglaublich Zulauf gehabt von Menschen aus den unteren Schichten. Weil sie plötzlich gemerkt haben, wir haben zwar nichts zu bringen, wir können nicht in der Gesellschaft brillieren, wir sind nicht irgendwie hoch angesehen, aber wir sind bei Gott willkommen. Wir sind eingeweiht ins Geheimnis Gottes und das Geheimnis Gottes ist, dass er seine Liebe in seinem Sohn offenbart hat. Das Geheimnis Gottes ist, und das sagt Jesus da dann auch noch, er sagt, ihr sind meine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, und jetzt kommt's, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Eingeweihte Geheimnisträger Gottes. Wir haben verstanden, dass Gott nicht der Gott ist, der einfach dreinschlägt. Nicht der Gott ist, der uns misst und schaut, was wir irgendwo finden könnten, was falsch wäre. Wir haben gemerkt, dass wir einen Gott haben, der sagt, lieber Freund, ich weiss, dass du nicht so heilig kannst sein, so geweiht kannst sein, wie du eigentlich solltest. Aber ich weiss auch, wie ich das in Ordnung kriege, nämlich durch meinen Sohn Jesus Christus. Und darum musst du dir keine Sorgen machen über dein Versagen und über deine Schwachheiten. Du darfst kommen, denn ich bringe das für dich in die Ordnung. Wir sind Eingeweihte Gottes, Freunde Gottes, weil wir verstanden haben, dass Gott ein Gott ist, der annimmt und nicht ausschließt, der es zu sich ziehen will und nicht wegstößt von sich. Wir sind auch Freunde Gottes, wie wir in die neue Gottesbeziehung hineingekommen sind. Und Freund Jesus sein bedeutet ja auch, auf dieser Ebene, auf dieser Augenhöhe mit ihm, Gott zu begegnen. Freund Jesus sein bedeutet, Gott auf dieser Augenhöhe von Jesus zu begegnen. Darum sagt er, ihr seid meine Freunde. Und dann geht es weiter, ein bisschen unten dran. Dort im langen Teil, da hingeht und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und da geht es nicht darum, dass man einfach an jedes Gebet noch schnell anhängen in Jesu Namen. Also ich sage nicht, dass das falsch ist, das dürfen wir immer machen, aber das ist nicht der Gedanke dahinter, sondern der Gedanke ist, wenn du betest, als Freund von Jesus, dann gehört Gott durch dich seinen Sohn. Und er lässt auf dich, wie er auf Jesus gelöst hat. Könnt ihr das verstehen? Das bedeutet beten zum Vater. Und dann rufen wir auch nicht, allmächtiges, heiliges, unbegreifliches Wesen, wo du bist im Himmel. Wir verstehen dich nicht. Sondern wir beten, aber Vater, lieber Vater. Oder Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Wir rufen ihn als den Vater an, weil genau so hat Jesus uns den Vater Gott offenbart. Als der, der unsere Herzen treffen will. Als der, der uns wieder neu sagen will, hey, du bist wertvoll und wichtig. Darum meine Wahl, darum meine Liebe zu dir. Darum ist mein unbedingter Wille, dich zu retten. Und das Dritte, wir sind ermächtigt. Wir sind von Jesus Christus ermächtigt. Er sagt, ich gebe euch ein einfaches, einziges Gebot. Und er betont das immer wieder und das geht so in die Herzen und in die Köpfe von seinen Leuten, dass sie später, Jahrzehnte später noch davon reden, ein Gebot hat uns der Herr gegeben. Wir sollen lieben. Wir sind ermächtigt zum Lieben. Ich weiss, das klingt ein bisschen komisch, oder? Man denkt, man sei ermächtigt zum Befehlen oder zum Bestimmen oder ermächtigt zum Geld abheben oder irgend so etwas. Ja, das sind wir auch. Nicht Geld, sondern wir sind ermächtigt, zum Liebe bei Gott abzuholen, so viel, wie wir noch immer brauchen. Und wir sind ermächtigt, die Liebe nicht nur abzuholen für unser Leben, sondern sie auch weiterzugeben zu unseren Nächsten. Wir sind ermächtigt, die im Namen Jesus Christus zu lieben. Und gell, dafür brauchst du keinen Doktortitel. Oder für das musst du nicht einen IQ haben, irgendwie. Ich weiß nicht, was ist ein höherer IQ? So 160 oder so? Keine Ahnung. Ich habe auch mal meine gemessen, als ich Kind war, weil man gemerkt hat, dass ich nicht so gescheit bin. Dann haben wir mal IQ messen, um zu schauen, ob überhaupt etwas rum ist. Ich kann es nicht so wirklich sagen, aber einfach, man muss nicht einen riesen IQ haben. Es ist nicht schwer zu verstehen, wenn einem jemand sagt, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Es ist nicht schwer, das zu verstehen. Vor allem, wenn man dann merkt, dass es ernst ist und echt ist. Und genau die Liebe, die hat dich getroffen. Und das bringt uns zusammen. Und es bringt uns nicht zusammen, dass wir alle gleich angelegt sind oder dass wir alle die gleichen Gedanken haben oder alle die gleiche Art von Häusern wohnen oder die gleichen Autos fahren, sondern es bringt uns zusammen, dass die gleiche Liebe uns vorwärts drängt. Die Liebe, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Es bringt uns zusammen, dass Gottes Liebe unser Herz berührt hat. Und Gottes Liebe sehen wir nie nicht besser als dort, wo wir Jesus sehen, wie er sein Leben für seine Freunde hingibt. Und Gott sagt darüber, ich habe die Welt so extrem krass geliebt, dass ich meinen Sohn in die Welt gesendet habe. Damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das Leben hat. Das ist die Liebe Gottes. Jesus sagt, und ich habe euch gesetzt, damit ihr hingeht und die Frucht bringt und die Frucht bleibt. Ich möchte noch ein paar Gedanken mit euch, ein paar Momente da stehen bleiben beim Thema Frucht. Für wer ist eigentlich Frucht gedacht? Habt ihr euch das mal überlegt? Für wer ist eigentlich Frucht? Für Gott? Stellt euch mal einen Apfelbaum vor. Gehen wir mal ganz gärtnerisch einfach oder simplifiziert. Zack, runterbrechen. Habt ihr schon mal einen Apfelbaum gesehen, seine Äpfel essen? Für wer ist es? Einfach für die Nächsten, oder? Einfach für die vorbeilaufen und es sehen quasi. Also natürlich für den Bauer, der es gehört, oder? Aber einfach für die anderen. Frucht ist nie etwas für uns. Und darum ist es auch nicht sinnvoll, irgendwie das Wahnsinnige anzuschauen. Wie fruchtbar bin ich denn, oder? Oder wie viel Frucht bringt denn mein Leben? Frucht ist das, was die anderen sehen an mir. Frucht ist das, was schon ganz am Anfang in der Evangelie heisst, dem erkennt man, was in einem Menschen steckt, weil genau das rauskommt. Die Frucht halt, die prägt. Frucht ist auch das, in der Regel ja, wenn du jetzt einen Apfel anschaust, oder, hat es den Apfel rundum und in der Mitte hat es Kerne und das pflanzt das Leben weiter. Frucht ist dazu da, um das Leben weiter zu pflanzen. Das Leben, wo Gott in dir wirkt, das soll durch die Frucht in deinem Leben weiter gepflanzt werden. Und das passiert ganz simpel und einfach, wenn man zum Beispiel so das Standard, also ich habe noch ein paar mehr Gedanken zum Thema Frucht auf dem Flyer, wenn ich mal ein paar Stellen dort anschaue, im systematischen Teil meinte ich. Wenn ihr Galater 5,22 überlegt, seht ihr dort die Früchte vom Geist. Und manchmal denkt man, es wäre gut, wenn man die alle auswendig könnte, oder? Aber um das geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Frucht vom Geist, wenn man mal die Früchte anschaut, eigentlich so ziemlich genau Gottes Wesen widerspiegelt. Denn Gott ist sanftmütig. Er schlägt nicht gerade rein. Gott ist barmherzig. Er erträgt auch mal etwas Schlechtes. Gott ist Liebe, weil er liebt, ohne Ansehen von der Person. Gott ist freundlich. Schaut und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wohl alle, also all gut für alle die, die auf ihn trauen. Gott ist gütig. Er ist der Gute, der Güte wirkt. Und wenn man in unserem Leben Früchte sieht, dann geht es bei diesen Früchten immer darum, dass man Jesus widerspiegelt. Dass Gottes Wesen in uns seinen Raum bekommt. Könnt ihr das ein bisschen verstehen? Ist ein bisschen komplex, ich weiss, aber ich hoffe, der Geist erklärt es euch. Um das ganz einfach abzubrechen, mal an 3 Beispiele, oder? Wenn man liebt, dann widerspiegelt man Gottes Liebe in dieser Welt. Wenn du liebst, dann wird sichtbar, dass du ein Geliebter von Gott bist. Wenn du nicht kannst lieben, dann zeigt das nur, dass Gottes Liebe in deinem Herzen noch nicht angekommen ist und darum keine Frucht wirkt. Denn dort, wo Gottes Liebe unser Herz trifft, dort werden wir zu liebenden Menschen. Immer mehr. Dort wird das Alte, das Grimmige, das Verknorrte, das Knorzige, Härte wird immer mehr auf die Seite und es wird immer mehr von dieser Liebe Gottes sichtbar. Freundlichkeit, oder? Das Geistesgabe. Ich habe das schon mal erzählt, aber es ist einfach so, wirklich, es fällt mir immer wieder auf. Wenn wir gehen spazieren an der Seele entlang, haben Katharina und ich unseren Spass, also nein, einen Spass, wir haben uns das zum Ziel gesetzt, den Menschen ein Lächeln zu entlocken. Und dann gibt es natürlich die, das ist fast nicht möglich, oder? Weil manchmal denke ich, ich will gar nicht, soll man sie überhaupt stören, wenn sie in ihrer Welt innen abgeschlossen sind? Oder? Man kann ja auch mitten unter Leuten einsam durchs Leben laufen. Und wir haben gemerkt, wenn man lang genug den gleichen Leuten Grüezi sagt und sie freundlich anlächelt, dann lächelt sie auch plötzlich. Dann laufen sie. Das ist ein total super Gefühl. Müssen Sie mal probieren. Das kommt total gut. Du denkst immer, hey, ich habe es wieder geschafft. Ein Lächeln mehr auf dieser Welt. Freundlichkeit schafft bei anderen Menschen oder löst bei anderen Menschen etwas aus, wie sie die Frucht können greifen können, geniessen können. Güte heisst ja eigentlich nichts anderes als gut sein, das Gute tun. Wir sind gewöhnt, oder es läuft uns wahnsinnig Ring vor der Hand, das Böse, das Schlechte zu tun, oder? Man muss sich niemand Mühe geben, oder? Mal auf den Tisch zu hauen, verrückt zu werden, oder irgendwie jemandem etwas wegzunehmen, das können schon die kleinsten Kinder. Das muss man ja nicht lehren. Aber Güte und das Gute weitergeben, das ist das, was uns einander angenehm macht. Oder? Wenn du zu jemandem kommst, wo du weisst, bei dem habe ich es gut, oder der meint es gut mit mir, oder der gibt mir auch gute Sachen, dann weiss ich, ich muss mich nicht wehren, ich muss nicht kämpfen. Ich kann einfach sein. Güte Gottes wirkt in dir, in die Frucht vom Guten, weil er Gutes in dich hineinlegt. Und damit zum Schluss. Das sind die Sachen, die uns verbinden miteinander. Wir sind erwählt, wir haben nicht selber gewählt. Sondern wir sind gewählt worden. Wir sind eingeweiht. Wir haben einen Einblick bekommen in das, was Gott wirklich wichtig ist. Was für ihn zählt. Und wir sind ermächtigt. Wir sind ermächtigt, das, was wir bekommen haben, weiterzugeben. Und der Witz daran ist ja, wir müssen gar keine Angst haben, dass wir irgendwann mal zu wenig hätten. Du kannst so viel Liebe verschenken, wie du willst. Es strömt von Gott her immer nach. Du kannst so viel Freundlichkeit weitergeben, wie du willst. Du kannst aufschauen und du weißt, Gott schaut freundlich auf mich ab. Du kannst so viel Sanftmütigkeit weitergeben, ohne dass dir irgendetwas fehlt. Weil immer, wenn du im Gebet dich Gott näherst, ist er sanftmütig, geduldig und von Herzen demütig. So sagt Jesus, das ist mein Leben. Und das ist mein Leben für euch. Und das bringt uns zusammen. Wir sind nicht zusammen, wie wir die gleichen Autos fahren, wie wir die gleichen Kleider tragen, vielleicht nicht einmal, wie wir die gleichen Lieder toll finden. Sondern wie wir miteinander auf den Boden von Jesus Christus gestellt worden sind. Freund Gottes. Das sind wir. Amen.